House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge zum Wisszeit VG. Und wir freuen uns irrsinnig, dass wir einen weiteren Experten einladen konnten, nämlich Lutz Böhm. Hallo.
Hallo.
Zu Beginn einmal die Frage, ob du dich kurz vorstellen könntest für unsere HörerInnen.
Klar, ich wurde jetzt hier als Experte bezeichnet, das finde ich schon gut, wobei ich eigentlich lieber der Experte für die Verfahrenstechnik wäre, denn ich selber komme aus dem Bereich der Verfahrenstechnik. Da manche nicht so ganz wissen, was es ist, sage ich den meisten, dass es so eine Mischung aus Maschinenbau und Chemieingenieurwesen, also auf jeden Fall Ingenieursbereich ist. Und genau, ich habe 2015 promoviert in dem Bereich und bin auch seit 2015 Postdoc. Ja, und mache so leere Forschung und die letzten zwei Jahre ein bisschen intensiver in der Öffentlichkeit, sozusagen bei Twitter insbesondere, Sachen zu Ich bin Hanna und Wisszeit VG und so weiter.
Mhm. Ja, genau, daher kennen wir dich auch von Twitter, ja.
Und bist, glaube ich, auch, ich will nicht sagen der Einzige, aber auf jeden Fall ein öffentlich sichtbarer Mensch, der nicht aus den Geisteswissenschaften kommt, sondern aus den Ingenieurswissenschaften, der sich mit diesem Themenfeld auseinandersetzt. Da gibt's nicht so viele, ist mein Eindruck.
Ja, ich bin auch immer auf der Suche nach den Leuten aus meiner Community. Aber sie sind tatsächlich allgemein, was so Social-Media-Sachen angeht, nicht so stark aktiv aus meiner Sicht. Es gibt ein paar Leute zu ein paar Themen. Ich denke, wenn man sich sowas mit Wissenschaftskommunikation insbesondere auseinandersetzt, da gibt es halt ein paar Themen, wo Leute aus den Ingenieursfächern auch durchaus sichtbar sind. Aber gerade in dem Bereich Wissenschaftspolitik oder solche Dinge sehe ich sie auch sehr wenig. Das kann ich allein schon daran ausmachen, dass ja so der Ursprung meiner öffentlichen Arbeit, sage ich jetzt mal, in dem Bereich Ich bin Hanna, war, dass ich in meiner Fachcommunity in einer Zeitschrift einen Artikel dazu geschrieben habe, so ein One-Pager im Prinzip zu dem Thema, und die Reaktion darauf war null. Also wirklich absolut gar nichts. Ich habe damit gerechnet, dass irgendwelche älteren Herren mir vielleicht sagen, dass das alles Quatsch ist, oder dass jüngere Leute mir sagen, hey, cool, dass das mal einer macht, aber es war absolut gar nichts. Ja, aber wenn man halt so auf Twitter guckt, das ist halt tatsächlich schon sehr geisteswissenschaftlich geprägt. NaturwissenschaftlerInnen sind da auch natürlich noch dann dabei am ehesten, aber ansonsten aus dem Ingenieursbereich fast gar nichts, das stimmt schon, ja. Mhm.
Woher kommt denn, also die Frage klingt vielleicht für HörerInnen, die sich mit dem Thema jetzt erst beschäftigen, und für die ist es die Reihe auch gedacht, woher kommt denn dein Engagement für das Wisszeit VG? Wie betrifft dich das denn? Weil eben in dieser öffentlichen Debatte hat man ja den Eindruck, dass das nur, und dieses nur ist ja auch schon ein Problem, GeisteswissenschaftlerInnen betrifft.
Also es gibt natürlich extremere Situationen, als die ich durchgegangen bin. Ja, also als Ingenieur auch in der Wissenschaft haben wir wirklich einfach eine Luxusposition, und dessen bin ich mir auch bewusst, dass ich jetzt auch nicht das, also ich hatte immer eine volle Stelle zum Beispiel und solche Sachen. Trotzdem hatte ich auch auf meinem Weg mehrere Verträge, nie mit der ganz großen Unsicherheit, dass es nicht den Anschlussvertrag gibt. Also die ganz große Gefahr, dass das nicht klappt, war nicht so da. Aber es war immer dann natürlich trotzdem auch ein bisschen eine Drucksituation dadurch, dass man, so wie es ergeben hat, halt in dem Fall bei mir, dass es immer mal wieder dann doch dazu kam, dass man eben klären muss, okay, geht's jetzt weiter oder nicht? Und insofern ein bisschen hat mich das also auf dem Weg natürlich auch betroffen. Ich habe seit 2015, 14 bin ich in der Unipolitik praktisch auch ein bisschen unterwegs. Also Fakultätsrat und so, und kriegt natürlich auch dort mit, wenn irgendwelche Anliegen von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen dort reingetragen werden, und ich kriege auch mit, wie selten dann zum Beispiel, was ja, das wiederhole ich ja auch immer mal wieder gerne, wie selten dort zum Beispiel unbefristete Stellen auch von Fachgebieten beantragt wurden, auch in der Vergangenheit, obwohl es ja eben möglich war. Und ich habe solche Dinge mitbekommen, und ja, wo kommt es dann her? Das war tatsächlich so ein bisschen dann dieses Ich bin Hanna-Ding, wo ich dachte, okay, ich sehe hier wirklich auch gar keinen aus meinem Bereich, und ja, ich beschäftige mich so ein bisschen bisher auch damit. Und irgendwie muss es eine Stimme aus dem Bereich auch geben, weil ansonsten heißt es immer, ja, das ist halt nur so ein, irgendwie die paar Leute, und um jetzt diese blöden Klischees aufzunehmen, das sind halt die fürs Taxifahren studieren, so. Und denkst du, nein, das ist halt nicht so. Das ist natürlich ein Problem, was alle Bereiche betrifft, eben auch bei uns, wenn man halt die wissenschaftliche Karriere anstrebt. Und das ist halt genau das Ding. Klar, ich weiß, ich könnte wahrscheinlich auch jetzt mich außerhalb bewerben. Ich bin jetzt schon ziemlich lange Postdoc, aber wahrscheinlich könnte ich mich auch jetzt noch bewerben, irgendwo in der Chemieindustrie und einen gut bezahlten Job kriegen. Und das wird ja gerne als Argument gebracht, bei dem, dass der Arbeitsmarkt dahinter ein anderer ist als bei den GeisteswissenschaftlerInnen. Aber will ich die wissenschaftliche Karriere anstreben und dafür habe ich mich irgendwann entschieden, haben wir alle die gleichen Probleme. Das ist die gleichen Gesetze gelten für uns auch. Und insofern sehe ich auch, wo Leute, mit denen ich halt in Anführungsstrichen groß geworden bin, Leute, die bei mir parallel promoviert haben, den Postdoc gemacht haben, wo sie landen, ob sie schaffen, irgendwo unterzukommen, ob sie dann doch eben zwangsläufig in die Industrie gehen, was ja jetzt keine schlechte Option ist, aber eben vielleicht auch nicht das ist, was sie wollten und so weiter. Ja. Insofern, das beobachte ich natürlich um mich herum und insofern war es mir eigentlich wichtig, diesem Bereich auch mal eine Stimme zu geben, auch wenn sie mich vielleicht nicht ausgewählt haben dafür, sondern ich mich dafür ausgewählt habe. Aber es muss halt irgendwie auch klar sein, dass es eben verschiedenste Bereiche betrifft und zwar alle Bereiche im Endeffekt in der Wissenschaft.
Bevor wir über die derzeitige Situation sprechen, vielleicht noch einmal kurz davor die Frage, wie war denn dein Gefühl nach der Vorlage der Novellierung, die ja am 17. März vorgelegt wurde?
Ja, für mich war das ehrlich gesagt vor allem ein Kommunikationsdesaster, was da gemacht wurde. Also es wurde halt in sehr kurzen Punkten dargestellt. Dann gab es von einigen Leuten irgendwie Twitter-Posts und so, wo das dann sehr fröhlich dargestellt wurde, aber nie so richtig gut erklärt wurde, was eigentlich der Hintergrund ist. Auch im Vorhinein nicht so richtig gut kommuniziert wurde, wie es jetzt dazu kam und was der Gedanke dabei war. Dass jetzt im Laufe der Zeit ein bisschen klarer geworden ist, vielleicht, was sie damit auch erreichen wollten mit dem, was sie dort gesagt haben. Okay. Aber das war halt vor allem aus meiner Sicht ein Kommunikationsdesaster. Und auf der anderen Sicht bin ich ein bisschen, wie soll ich sagen, positiv überrascht über das, was dann doch auch Social Media bewirken kann. Nämlich, dass innerhalb von 3 Tagen das Ding wieder zurückgezogen wurde, weil es so einen großen Sturm gab, tatsächlich von so einer, naja, vielleicht dann doch relativ kleinen Community, muss man mal sagen, oder Spezialcommunity, dass die das praktisch klar gemacht haben, dass es so irgendwie nicht geht. Das fand ich schon beeindruckend, inklusive dann dessen, was da folgte mit dem Treffen im BMBF und so weiter. Also das hat mich dann positiv gestimmt gegenüber dem Thema, was wir hier machen sozusagen bei Twitter und so, dass das jetzt nicht nur irgendwie die echte Welt gar nicht betrifft, sondern dass es eben auch in der echten Welt Wirkung hat. Also um auf das Ding nochmal zurückzukommen, das, was dort gezeigt wurde, war einfach erstmal schlecht kommuniziert und das ist erstmal die ganz grundsätzliche Basis zu dem, was ich dort gesehen habe damals und wie es auch abgelaufen ist.
Also wir nehmen diese Folgen in einem größeren Zeitraum auf. Wir haben uns nach dieser Novellierung dafür entschieden, diese Reihe zu machen und seitdem suchen wir Menschen wie dich, die sich dann bereit erklären, mit uns zu sprechen. Und in dieser Zeit entwickelt sich diese ganze Debatte unglaublich schnell, auch vielfältig, da verzweigt sich was. Wie ist denn dein Gefühl seitdem? Wie hat sich das entwickelt oder welche Sichtweisen siehst du jetzt für dich?
Naja, es gibt relativ breite Reaktionen im Sinne von, was die Leute dann, also was sie nicht wollen, beziehungsweise was sie wollen. Und, das ist ziemlich uneindeutig. Auch, das ist jetzt gar nicht mal unbedingt fächerspezifisch, sondern einfach auch personenspezifisch, Leute, die sich dazu äußern, die diese 2 Jahre kategorisch ablehnen, zum Beispiel dann über 3, über 4, über 6 Jahre sprechen, wie auch immer. Irgendwie gefühlt landen viele dann doch wieder bei der Variante, die ursprünglich da war mit den 6 Jahren und dann würde sich gar nichts ändern, was ziemlich, also das wäre die schlechteste Variante auf jeden Fall. Insofern in der Community selber ist ziemlich viel Uneinigkeit, glaube ich, auch da. Also was denn die Lösung wäre oder was eine gute Lösung wäre. Ansonsten sehe ich halt klar, wie gesagt, im BMBF danach, die schon den Willen, Stimmen aufzunehmen, wobei ich jetzt mit der Zusammensetzung der Gruppe, die dort im BMBF war, vielleicht nicht komplett glücklich bin, weil eben zu wenig von denen, die da waren, sind da die wirklich betroffen sind, sag ich jetzt mal. Also ich habe es genannt, das ist eher eine Arbeitgebervertretung gewesen als eine Arbeitnehmervertretung. Und das ist halt ein bisschen problematisch natürlich. Ist klar, dass ich verstehe auch komplett die Unis und auch die was da mal Stakeholder genannt wird, aus dem Bereich, dass die natürlich auf ihr Budget gucken und so, das verstehe ich im Prinzip ja auch. Aber trotzdem hätte man die anderen stärker noch hören müssen. So, dann gibt's halt die Entwicklung, dass ziemlich viele, also ich meine, sowas wird ja in irgendwelchen Gremien besprochen, bearbeitet, Leute nehmen da Einfluss drauf. Ich höre sehr wenig Leute tatsächlich, die eben im politischen Betrieb sind, die sich stark dazu äußern, abgesehen eben von Caroline Wagner von der SPD, die mit diesem Blogbeitrag bei Viada eben doch da mal sich rausgetraut hat und irgendwie versucht hat, auch zu erklären, was da entsprechend auch mit gemeint war, mit diesem Vorschlag von damals und was sie für ein Ziel damit verfolgen. Aber es damit auch wieder in eine Diskussion aufgemacht haben und zu sagen, okay, was Was denkt ihr da draußen zu dem, was ich jetzt noch ein bisschen ausführlicher erklärt habe? Und mein Eindruck ist, dass zumindest diese eine Person dann doch stark Dinge versucht aufzunehmen. Wie viel davon umsetzbar ist oder was sie daraus macht, ist doch eine andere Frage. Aber es gibt zumindest dann Einzelpersonen, die bereit sind, dann auch Stimmen noch stärker zu hören und vielleicht Perspektiven mit aufzunehmen.
Mhm. Dieser Blog an sich ist auch eine große Empfehlung, würde ich sagen. Da passiert sehr viel. Alle, die sich für Wissenschaftspolitik interessieren, den verlinken wir nochmal. Und diese 2 Jahre, da geht's dann darum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass in dieser Postdoc-Phase nach 2 Jahren eine Evaluation stattfinden soll mit verbindlichen Anschlusszusagen.
Also nach diesen 2 Jahren, glaube ich, soll die Evaluation noch nicht stattfinden, sondern das soll im Prinzip nach den 2 Jahren soll es eine Stelle geben, wo dann im besten Fall mit Anschlusszusage eben entsprechend eine Phase kommt, die dann vermutlich, wenn man jetzt 2 Jahre nimmt, wieder 4 Jahre dauert, sodass es in total wieder 6 Jahre sind. In den 4 Jahren eben gibt es dann Evaluationsprozesse oder nach den 4 Jahren, die dann dazu führen würden, bei positiver Evaluation, dass es eben in eine unbefristete Stelle übergeht. Mhm. Und so ist das, glaube ich, zu verstehen. Mhm.
Deshalb fand ich das auch so spannend. Du hattest einen Tweet rausgeschickt, was die Leute in ihren 2 Jahren nach der DIS überhaupt gemacht haben. Und das fand ich auch wichtig, das nochmal zu betonen. Teilweise ist man einfach mit Überleben beschäftigt und klarkommen und sich sammeln. Gerade auch in Fächern, wo man nochmal ein komplett neues Thema entwickeln soll. Das werden wir auch verlinken, weil da sehr schön, finde ich, sehr unterschiedliche Perspektiven zum Vorschein kommen.
Ich stelle manchmal solche Fragen und beantworte sie gar nicht selber. es war eine Gefahr da, dass es so ein bisschen Show-off wird, so nach dem Motto, ich habe 10 Artikel und irgendwie was auch immer gemacht und 3 Millionen an Drittmittel reingeholt. Die Stimmen gab es auch und das ist auch beeindruckend und ich will es den Leuten gar nicht absprechen. Mir persönlich ging es tatsächlich dann ein bisschen darum, dass ich auch meine eigene Zeit gesehen habe und auch so die ersten 2 Jahre waren, und das kann ich aber auch tatsächlich erst im Nachhinein sagen, tatsächlich sowas wie eine Orientierungsphase. Ich habe im Nachhinein irgendwann mal ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt von der Zeit, glaube ich, oder vom Zeitverlag, gibt es so einen Promotionsführer, so ein kleines Heftchen, was man sich da irgendwie doch bestellen kann, ich glaube beim Zeitverlag oder so. Und da habe ich das erste Mal gelesen, irgendwie zumindest für mich wahrgenommen, dass diese 2 Jahre durchaus auch, wenn man einen längeren Vertrag hat, durchaus als Orientierungszeit zu betrachten sind. Und ich muss es im Nachhinein auch so sagen. Also erstens, man ist irgendwie, also ich will es nicht verallgemeinern, ich mache es jetzt mal auf mich bezogen. Also ich war schon ziemlich durch, ja. Also nach der Promotion, also nach dem Schreiben, nach der Verteidigung. Und durch heißt in dem Fall einfach, dass es auch so ein Mind-Ding auch einfach ist, ja. Dass man einfach so ein Riesending hat, was man irgendwie erledigt hat. Und dann ist erstmal so ein so ein Irr-Moment irgendwie, wo man erstmal mit der Welt wieder klarkommen muss und irgendwie ein bisschen auch wieder davon wieder wegkommen muss. Es gibt sicherlich Leute, die schaffen das schneller und besser. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich in der Zeit nichts gemacht habe. Ich habe natürlich auch Anträge geschrieben, ich habe Vorlesungen übernommen, alles Mögliche gemacht, aber es war halt schon eine Phase, wo ich mir zum Beispiel auch bewusst gesagt habe, okay, ich gucke mir das nach 1, nach 2 und nach 3 Jahren an, was ich hier mache und will dann entscheiden, will ich das oder will ich nicht, und habe für mich auch eine Deadline gesetzt nach 3 Jahren, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich nach 3 Jahren denke, das will ich hier nicht, dann ist nach 3 Jahren noch ein guter Zeitpunkt, wo ich dann auch rausgehen kann und immer noch gut sagen kann, okay, ich habe einen Postdoc gemacht, ich wollte ein paar Sachen zu Ende bringen und so und will jetzt halt irgendwie meinen Weg in die Industrie finden. Ich habe für mich einfach gesagt, okay, so nach 3, nach 4 Jahren, wenn ich dann immer noch da bin und nicht habilitiert habe, dann wird mir nach draußen oder von draußen schon die Frage gestellt, warum bist du jetzt 4, 5, 6 Jahre Postdoc und hast nicht habilitiert und jetzt willst du in die Industrie, was soll das denn? Da müsste man sich mehr erklären. Mhm. Insofern ist es für mich eben schon gut, auch klar zu sagen, das ist irgendwie eine Art Orientierungsphase, in der Zeit macht man was, das ist ja nicht so, als wenn man dann nichts macht, aber es ist halt, und das ist ja auch das, was dann immer wieder jetzt im Nachhinein zumindest vernünftig kommuniziert wurde, bewusst eine Zeit, wo gesagt wird, das ist nicht die Zeit, wo ihr es schafft zu habilitieren normalerweise. Mhm. Ihr schafft das nicht, euch komplett irgendwie wissenschaftlich eigenständig neu zu etablieren an irgendeiner Stelle. Das ist ja bewusst auch so gewählt, diese Zeit, damit es eigentlich nicht möglich ist, auch wenn manche es vielleicht auch wieder fächerspezifisch vielleicht sogar schaffen würden. Aber eigentlich ist es eben nicht so gedacht. Und das ist halt was, wo ich jetzt bei mir reflektiert auch sage, ja, ich habe viele Dinge gemacht und nach den 2 Jahren wusste ich irgendwie mehr oder weniger, wie ich was machen will. Mhm. Da hatte ich dann irgendwie einen Plan, aber innerhalb der 2 Jahre habe ich auch Dinge geschafft und so, aber eben war jetzt noch nicht so, wie ich jetzt meinen Job mache, sage ich jetzt mal. Ja, also und deswegen ist es halt schon auch wichtig, sich klar zu machen, diese 2 Jahre sind nicht dazu da, um irgendwie ein komplett neuer Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin zu sein, sondern irgendwie, um erstmal klarzukommen mit der neuen Situation auch, die sich als Postdoc eben ergibt.
Wir haben die Frage schon öfter gestellt, aber jetzt vielleicht noch auch aus Sicht der Ingenieurswissenschaften eben. Inwieweit ist denn die Situation deutsches Problem in Anführungszeichen und inwieweit ist es aber auch international?
Da müsste man erstmal die Sache Problem eingrenzen. Die Arbeitsbedingungen, wenn wir das jetzt mal so als Thema nehmen, sind international sehr unterschiedlich, denke ich. Also ich kenne mich jetzt nicht super, super gut aus mit den ganzen Systemen, aber ich gehe jetzt mal eher von dem schlechteren Fall, den ich kenne, oder dem ich denke, dass ich ihn kenne. Das ist, so wie ich es mitbekomme, zumindest Österreich. Österreich hat, glaube ich, noch ein schlimmeres Gesetz sozusagen, was das angeht, dieses ganze Thema mit WIS-Zeit-VG, das heißt bei denen dann anders. Aber das ist sogar noch schlimmer im Sinne von, dass sogar, glaube ich, die ProfessorInnen nicht mehr verbeamtet werden, sondern im öffentlichen Dienst sozusagen angestellt sind und so. Also das ist da noch komplizierter. Dann noch schlimmer, glaube ich, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, bin aber kein Experte, was es angeht. Mhm. Dann gibt es halt die anderen Systeme, die halt eher so angloamerikanisch sind. Da gibt es, das sehe ich auch wieder kein Experte dafür, aber ich sehe ich immer stärker noch als so eine Art Karrieresystem, was ich ganz sympathisch finde im Sinne von, okay, man ganz naiv gesagt, arbeitet man sich durch vom PhD zum Postdoc, zum Lecturer, zum Senior Lecturer, zum Assistant Professor, Associate Professor, Professor. Ganz so funktioniert es natürlich nicht, aber es ist gefühlt mehr so eine Art Karriereleitersystem, wo man zu bestimmten Zeitpunkten mit bestimmten oder bestimmten Bedingungen eben den nächsten Schritt auch gehen kann und diese Dinge dann auch nicht zwangsläufig befristet sind. Man darf aber bei dem angloamerikanischen System insbesondere auch nicht außer Blick lassen, dass es dann da oft Tenure Track gibt, was aber anders ist als bei uns, nämlich dass das tatsächlich eine Konkurrenzsituation ist, dass mehrere Leute für die gleiche Position eingestellt werden und der oder die Beste am Ende, was auch immer das dann bedeuten mag, bekommt dann diese Stelle und die anderen fliegen dann aber tatsächlich raus. Und dann gibt's, glaube ich, eher so die eben so idealisierten Modelle oder Varianten, glaube ich, die man von hier aus zumindest sieht, was, glaube ich, so die skandinavischen Varianten sind, wo es tatsächlich dann auch deutlich mehr unterhalb der Professur Stellen gibt, die unbefristet sind und die auch mehr oder weniger eigene Arbeitsgruppen haben, eigene Lehrer haben und so weiter. Das, was man sich hier, glaube ich, stärker wünscht, wobei wir so weit wahrscheinlich nicht kommen werden. Aber man findet manchmal so Balkendiagramme von verschiedenen Ländern, wie viele befristet, unbefristet angestellt sind und auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, da sind die skandinavischen Länder meistens die, die eher von uns aus neidisch betrachtet werden. Also das sind so die Modelle, die da sind. Ist es also ein internationales Thema? Auf jeden Fall. Die Systeme sind aber sehr unterschiedlich. Aber das ist ein internationales Thema. Das sieht man auch stark daran, dass es eben zum Beispiel von der OECD auch Berichte gibt, die eben die Postdoc-Situation international dann beleuchten und sagen, dass es da eben schon auch international durchaus Probleme gibt oder Dinge gibt, die dazu zu bemängeln sind. Also das ist schon auch nicht nur ein Thema, was sich auf nur Deutschland bezieht. Das muss man schon so sagen.
Mit all dem, was du jetzt weißt und auch mit deiner Erfahrung, die du hast, würdest du Menschen denn raten, in die Wissenschaft zu gehen? Und wenn ja, vielleicht auf was sollten sie achten?
Ja, also ich meine, ich mache das hier und ich bin auch hier unter anderem, weil ich das mag. Also wenn ich dieses System irgendwie total bekloppt fände und sagen würde, lass das bloß die Finger davon und komm bloß nicht hier rein, dann würde ich mich hier nicht engagieren. Das hier, ich mache das ganze Zeug hier mehr oder weniger als Privatvergnügen. Jetzt nicht so ganz, aber natürlich so mehr oder weniger ist es natürlich so. Und ich mache es, weil ich Lust darauf habe, dass es besser wird, weil ich das System grundsätzlich oder weil ich Wissenschaft grundsätzlich mag. Natürlich, ich als Postdoc, ich schreibe auch eben Projekte aus oder ich schreibe Anträge, hoffe, dass die kommen und dass da Leute kommen, mit denen ich zusammenarbeiten kann als DoktorandIn. Insofern hole ich diese Leute natürlich auch ins System bewusst rein. Ich denke, das, was die Leute bloß wissen müssen oder was ich den Leuten mitteilen möchte, ist Information. Die Leute müssen sich bewusst sein, auf was sie sich einlassen grundsätzlich und vor allem auch, wenn sie jetzt wirklich anfangen, über eine akademische Karriere nachzudenken, da müssen die Leute sich noch stärker bewusst sein, auf was auf sie zukommt und was Bottlenecks sind und worauf da zu achten ist. Und insofern sehe ich meine Aufgabe, um die mich niemand gebeten hat, in dem Sinne informieren. Ja, also Leute müssen bloß informiert sein und dann dürfen sie immer noch ihre eigenen Entscheidungen treffen. Jetzt muss man halt auch immer bei der Wissenschaft sagen, okay, bei uns IngenieurInnen ist es halt schon so, dass die meisten, die promovieren und kriegen dann draußen gute Jobs auch wirklich auf dem Arbeitsmarkt, in der chemischen Industrie zum Beispiel in meinem Fall. Und ich würde den Leuten niemals abraten davon, hier zu promovieren. Aber wie gesagt, der nächste Step ist dann halt die Frage, wo sie dann wirklich auch sich überlegen müssen, ob sie diese akademische Karriere gehen wollen oder nicht. Und ob ich jetzt Leuten raten, also ich würde niemandem raten zu sagen, ich will eine Professur haben. Das ist so gefühlt immer noch so unrealistisch oder so klein die Chance, dass dieses Ziel sehr gefährlich ist. Und da sollte man sehr gut drüber nachdenken, ob man das wirklich machen möchte und sich darauf einlassen möchte. Und man sollte irgendwie versuchen, parallele Wege zu gehen und sich zu überlegen, was ist, wenn das nicht klappt. Denn es ist einfach viel, viel realistischer, dass es nicht klappt, als dass es klappt.
Ich habe dazu noch kurz eine Frage, weil wir haben auch schon oft gesagt, dass irgendwie, wenn du Studi bist oder so, du irgendwie nicht so richtig an diese Informationen, also die fallen dir nicht vor die Füße, sagen wir es mal so. Wird es anders, wenn ich promoviere? Also ich bin noch nicht so weit, sage ich mal, weiß auch nicht, ob ich es machen werde, aber du bist da durch, genau. Wird es da besser, also kommt man da einfacher oder besser an die Informationen oder wie siehst du das?
An die Informationen, wie Dinge laufen oder was nicht läuft?
Auf was man sich einlässt, wenn man eine wissenschaftliche Karriere anstrebt.
Da bin ich mir nicht, würde ich nicht generell sagen, dass das einfacher wird. Das ist schon sehr typenabhängig, muss ich sagen. Also es gibt halt schon auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Ding Postdoc zum Beispiel, wie man das macht. Und irgendwie legt man da, man hat da eigene Präferenzen, die man damit reinbringt natürlich. Und ich sag mal so, ganz einfach. Okay, ich habe 2015 ungefähr angefangen, mich dann intensiver zum Beispiel mit der universitären Selbstverwaltung zu beschäftigen. Bin also, wie gesagt, in den Fakultätsrat zum Beispiel als Mitglied gegangen und so. Und da kriegt man ein paar Sachen mit. Dann geht man halt auch mal in eine Berufungskommission und sitzt da drin und kriegt so mit, was da so besprochen wird und was denn offensichtlich Kriterien sind, die dort eben da wirklich mit eingehen in eine Bewertung, ob jemand für eine Professur in Frage kommt oder nicht. Und wenn man eben diese Sachen nicht macht, und es gibt eben viele Leute, die sich in diesem Bereich dann nicht engagieren, dann will ich nicht sagen, dass die Leute es schlecht machen, aber sie machen es halt irgendwie anders. Also ich sehe halt Leute, die ganz hardcore Anträge schreiben und Artikel schreiben, sich um sowas wie Lehre nur wenig bis gar nicht kümmern, weil sie vielleicht berechtigterweise sagen, naja, was bringt mir auch nicht so viel, mich in der Lehre zu engagieren, wird sowieso nicht so groß irgendwie mit betrachtet, auch bei Berufungskommissionen oder ähnliches. Also es wird natürlich mit betrachtet, aber so schwer wiegt es dann auch nicht. und so eine Sachen. Und man muss sich die Infos schon auch noch selber holen und man muss bereit sein, ziemlich viele Bereiche auch abzudecken. Das heißt, ich behaupte jetzt mal, so wie ich das mache, ist das, bin ich weniger quantifizierbar bezüglich Artikel und vielleicht auch Drittmittel zu sehen als andere. Dafür bin ich viel näher dran an der Realität, was eine Professur zum Beispiel auch angeht, meiner Meinung nach, weil ich mich halt dann, ich habe einen ordentlichen Batzen Lehre zum Beispiel und ich bin in der akademischen Selbstverwaltung. Und ich glaube, wenn man das vorher nicht gemacht hat und eben immer nur Artikel geschrieben hat und Anträge, und dann kommt man auf einmal auf eine Professur, da wird man, glaube ich, schockiert davon manchmal, wie wenig man eigentlich davon später noch macht. Also wenn ich mir meinen Chef angucke, was der um die Ohren hat, das ist halt, da stellt sich schon manchmal die Frage, ist es eigentlich anzustreben, eine Professur zu haben oder will man nicht einfach seine Forschungsgruppe haben und eben das machen, worauf man Lust hat. Heißt also, kommt man einfacher an Informationen ran, man muss sie sich immer noch holen. Da kommt man nicht drum rum und dann muss man die Zeit dafür da reinstecken. Ich denke, es wird nicht einfacher und Leute kommen nicht auf dich zu und sagen, hier, guck mal, das solltest du aber alles beachten. So läuft es meiner Erfahrung nicht. Es kommt immer darauf an, wen man so in seinem Umfeld hat und wie proaktiv man selber dann auch sich die Sachen sucht.
Es sind ja auch, also würde ich sagen, zusätzlich so nicht erfahrbare Kategorien oder auf die man sich so schwer einstellen kann, wie bestimmte Momente von Belastungen oder von Abhängigkeiten, von Drucksituationen. Und du bist ja auch, oh mal schauen, wie gut der Bogen jetzt funktioniert, Mitinitiator der Academic Crisis List. Kannst du uns dazu was sagen? Was wolltet ihr damit machen? Wie ist da die Rückmeldung im Vergleich zu diesem One-Pager, den du vorhin erwähnt hattest, in deiner Community?
Ja, also diese Academic Crisis List, das habe ich irgendwie für mich mal gestartet auf Twitter, habe mal Dinge gesammelt. Die Erfahrung war da einfach, dass ich, je länger ich da irgendwie mich mit beschäftigt habe auf Twitter, dass ich immer, ich sag mal, jede Woche kommt irgendein anderes Thema mal auf. Dann gibt es hier irgendeinen Machtmissbrauchsskandal. Dort ist irgendwie unser aller Lieblings-Großverlag, der sagt, wir wollen immer noch nicht, dass ihr unsere Paper kostenlos bekommt. So, dann ist am nächsten Tag ist dann wieder das nächste los. Dann ist wieder, ich bin Hanna. Und das sind immer so Sachen, die kamen immer mal wieder auf. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, okay, die kommen immer mal wieder regelmäßig auf, aber immer nur so zack, zack, zack. So. Und dann sind sie wieder weg und dann ist wieder das nächste Thema da. Und deswegen habe ich einfach für mich auch wieder nicht kein großes Ziel dabei gehabt, einfach nur so ein bisschen sortieren und mal sammeln, habe ich diese Stichpunkte für mich angefangen zu sammeln, die dann in dieser Academic Crisis List dann zusammengetragen wurden, von mir in dem Fall erstmal. Und ich habe das auf Twitter geteilt, das ist auch ein bisschen gewachsen, da haben Leute noch Kommentare dazu gegeben, was man noch hinzufügen könnte und so. Und dann hatte ich, ich glaube letzten November war das oder Oktober, habe ich diese Real Scientist Woche gemacht, wo ich also diesen Account übernommen habe, habe das da auch nochmal geteilt. Und da kamen schon ein paar Stimmen, die sagten, na, das müsste eigentlich mal irgendwie verschriftlicht werden, im Sinne von einfach mal, dass es mal in einem Artikel irgendwie festgehalten wird, ein bisschen ausgeführt wird, sodass man auch dazu sich darauf referenzieren kann zum Beispiel oder ähnliches, besser als bei irgendeinem Tweet. Und das hat dann noch eine Weile gedauert, bis ich dann dazu gekommen bin. Und ich habe mir dann später Michael Gerloff noch mit ins Boot geholt, mit dem ich so ein bisschen Kontakt hatte dazu. Und der hat mir auch ganz gut geholfen, dass wir das zusammen dann ja irgendwie auch in eine Struktur gebracht haben, glaube ich, dass es in sich dieser zweiteilige Blogbeitrag, glaube ich, ganz stimmig ist und auch ganz gut klar macht, was da alles so miteinander zusammenhängt. Genau, und was jetzt halt alles so genannt wird, sind halt, und das ist halt das, was ich so relativ stark auch bei dem Schreiben rausgestellt habe, relativ stark verzahnte Themen. Und das ist halt das, das war mir vorher gar nicht so stark bewusst, bevor ich dann das, oder bevor wir das so geschrieben haben, dass es doch alles so stark zusammenhängt. Und die große Gefahr, die ich dann immer sehe, ist, wenn man sagt, okay, man verändert vielleicht an der einen Stelle etwas, dann hat das aber Auswirkungen an anderer Stelle. So, das ist so ein bisschen einer der Punkte, der da auch mit bei rauskommt bei dieser Liste.
Ja, genau. Wir verlinken die Liste auf jeden Fall auch und es lohnt sich, die zu lesen. Wir sprechen jetzt ein bisschen auch über das, was ihr da geschrieben habt, den Inhalt. Vielleicht mal am Anfang die Frage, was macht denn die Situation mit der psychischen Gesundheit der Leute, die betroffen sind? Oder?
Naja, wir sind insgesamt in einer relativ starken Drucksituation, weil eben die Wissenschaft an sich ist kompetitiv. Das geht um Drittmittel, es geht um Stellen, es geht darum, seine Artikel an der richtigen Stelle zu platzieren und so weiter. Wir sind eine Community, die sich ja auch gegenseitig die ganze Zeit reviewt, sowohl bei Drittmittelanträgen als auch bei den Artikeln. Wir sollten nicht außer Acht lassen, dass wir zwar immer über die WissenschaftlerInnen sprechen, aber es sind Menschen am Ende des Tages, die manchmal auch gewisse Animositäten haben. manche Leute mag man dann doch nicht und ich weiß nicht, ob man dann immer so neutral auch dann in einem Review da rangeht an diese Sachen und so. Also das sollte man immer nicht aus dem Blick lassen, was das angeht. Und was halt die psychische Gesundheit angeht, ist es halt, ich denke, das größte Problem ist, dass immer gesagt wird, dass es wird nicht als normaler Job angesehen, so richtig. Du qualifizierst dich und das ist irgendwie die Promotion, ist auch so ein bisschen dein Ding und die Habilitation, das solltest du irgendwie alles machen dabei, aber eigentlich hast du ja noch einen anderen Job und hast noch viele andere Dinge zu tun. Dann gibt es eben Machtgefälle, die dazu führen, dass du, also wenn du halt Pech hast und an die falschen Personen gerätst, die dich betreuen, dann ist es halt auch schwer, zum Beispiel Nein zu sagen. Ich glaube, das ist ein Problem, was also meiner Erfahrung nach fast alle aus der Wissenschaft irgendwie kennen, Nein zu Themen zu sagen. Das hat jetzt gar nicht immer was mit Drucksituationen oder mit Machtmissbrauch zu tun, aber so, das ist schon nicht ganz so einfach. Aber die Frage stellt sich halt schon am Ende des Tages bei gewissen Machtgefällen, die da sind, kann ich jetzt der Person, die meine Doktorarbeit irgendwann bewerten soll, tatsächlich sagen, so, ja, nee, ich mache diese Aufgabe jetzt nicht, ich kann jetzt nicht, es geht nicht, ich schaffe es nicht mehr. Wie wird sich das auswirken? Und das sind halt so, je nachdem, mit wem man da zu tun hat, wie die Leute drauf sind, die jeweiligen, die in der Hierarchie dann höher sind, ja, kann es auch wirklich Auswirkungen haben, die dann zu so einer starken Asymmetrie und Abhängigkeit führen, dass die Leute einfach auch wirklich dann auch aufgrund dieses Nicht-Nein-Sagens zum Beispiel wirklich auch das ist vielleicht auch der, ich möchte es jetzt nicht relativieren, aber vielleicht auch der wesentlich schlimmste Fall in den Burnout reingehen, was viele von uns auch kennen, dass wir uns manchmal dem auch relativ nah fühlen. Und ich will das wirklich nicht relativieren, weil das schon schlimm genug ist. ist, aber es kann halt auch wirklich, also übelste Folgen haben. Es gibt da ein paar Leute, die sich auch glücklicherweise relativ offen oder die relativ offen damit umgehen, auch bei Social Media über diese Dinge zu sprechen. Und das ist halt schon krass, was das für Auswirkungen haben kann. Klar, über von Depressionen ist dann halt das Nächste, aber auch wirklich Leute, die also fürs Leben geschädigt sind, ja. Also das ist halt wirklich heftig, in welche Situationen manche Leute da gebracht werden. Vieles davon hat mit Machtgefälle und mit Konkurrenz zu tun, die da, was da irgendwie herrscht.
Zieht ja dann auch nochmal weitere Kreise, ich glaube bei Adam Tooze ist es Polykrise als Begriff, bin aber nicht sicher, dass ja diese innerwissenschaftlichen, systemischen Drucksituationen Auswirkungen auch auf familiäre, private Situationen haben. Care-Arbeit, Partner, Partnerinnen müssen sich mehr oder weniger mit danach richten, Fernbeziehungen, finanzielle Probleme. Ich weiß nicht, ob man sich ein Haus finanzieren kann, wenn man sagt, ha, ich habe jetzt noch für ein halbes Jahr einen Vertrag und wahrscheinlich vielleicht mal sehen. Und ich glaube, diese sich gegenseitig hochschaukelnden Momente, dass man dann auch im Privaten teilweise nicht zur Ruhe kommt, weil eben dieser Berufsalltag ja so bestimmt ist und solche weitreichenden Auswirkungen hat, das geht schon teilweise ans Eingemacht und darüber müssten wir viel mehr reden. Und wir sehen jetzt auch, dass es auf Twitter gerade, oder jedenfalls kommt es bei mir jetzt öfter in die Timeline bei uns, mehr passiert und das ist unglaublich wichtig.
Also wir kennen das ja auch irgendwie alle, wenn wir irgendwas Neues starten, ist es das, also kann es aufregend sein, es kann auch beängstigend sein, aber es dauert halt ein bisschen, bis man irgendwie dann sich auch sicher fühlt. Ja. Mhm. Und manche brauchen das weniger, manche sind dann okay damit, aber manche Leute brauchen das halt dann natürlich auch stärker. Und das sind, glaube ich, nicht wenige, die dann auch eine gewisse Sicherheit in dem brauchen, was sie machen. Und wenn man halt dann irgendwie hier einen Lehrauftrag hat, dann muss man halt irgendwie 6 Stunden dahin mit dem Zug fahren, hin und zurück und so. Und das mag jetzt für Außenstehende manchmal auch irgendwie aufregend klingen, dass man dann irgendwie viel unterwegs ist und irgendwie Dienstreisen vielleicht macht, wenn man es vielleicht am besten Fall noch so nennen mag. Aber ehrlich gesagt, Leute, die halt länger sich dem aussetzen, sind, glaube ich, auch froh, wenn sie nicht mehr im Hotel schlafen müssen. Ja? Also um es mal so rum zu sagen. Und das sind alles Dinge, die da auf jeden Fall reinspielen. Aber ich denke, es ist vor allem auch einfach Sicherheit, ein eigenes Gefühl der Sicherheit, mit dem Job, den ich mache, dass ich diese Stelle auch nicht irgendwie jetzt in 3 Monaten wieder nicht habe. Oder im besten Fall muss ich warten auf die Personalabteilung, die vielleicht irgendwie 3 Tage vor Ablauf meines Vertrags dann doch endlich den Vertrag fertig gemacht hat für die Verlängerung. Das sind halt alles Dinge, die, wenn man mit offenen Augen hier rumläuft, dann sieht man das alles. Dann kriegt man das alles mit. Und das sind jetzt nur die Fälle, die, ich sag jetzt mal, den deutschen Pass haben. Die Leute, die nicht den deutschen Pass haben, sagen dann, okay, ich muss irgendwie zum Ausländeramt und irgendwie mein Visum verlängern, was soll ich jetzt machen? Das sind halt Dinge, die da auch wir, die psychisch einfach Auswirkungen haben. Die Leute, die einfach Angstzustände erzeugen können. Und das ist auch echt verständlich, dass das so ist, weil es einfach so viel Unsicherheit gibt, den Leuten auch, dass die, das, je nachdem, wie gefestigt man ist, auch insgesamt mit seinem ganzen Umfeld und so, kann das einfach wirklich extreme Auswirkungen haben.
Genau, das war jetzt so ein bisschen die persönliche Situation der Menschen, die eben betroffen sind. Die andere Frage ist ja, wie sich die Situation auf die Forschung und deren Ergebnisse, also die Ergebnisse der Forschung auswirken. Was würdest du da sagen?
Ja, das ist auch das, was wir auch, darauf zieht es ja noch ab, auf die Liste, was wir da so ein bisschen ausführen, ist ja der Punkt, wie gesagt, es ist kompetitiv und ich finde es auch okay grundsätzlich, dass die Wissenschaft kompetitiv ist. Das Problem ist trotzdem, dass natürlich diese Konkurrenzverhalten eben Auswirkungen darauf hat, dass ich natürlich versuche, immer spektakuläre Ergebnisse zu haben und sie in spektakulären Nature Science, was auch immer, Journals zu platzieren, weil wenn ich das habe und das in mein CV reinpacke oder in Antrag drinsteht, dass ich dort meine Veröffentlichung habe, dann ist meine Chance wieder besser, eben dass dieser Antrag auch bewilligt wird und so weiter. Das sind ja so aufeinander aufbauende Dinge und es ist ja relativ klar, da wo dann eben der Anreiz da ist, dass ich mit spektakulären Veröffentlichungen die Drittmittel bekomme, dann ist halt die Frage, die sich ja manchmal stellt, naja, muss denn die Veröffentlichung überhaupt existieren, die ich dort reinschreibe in meinen Drittmittelantrag? Ja. Und es gibt diese Fälle, wo Leute das einfach Artikel erfunden haben. Und dann muss erstmal jemand tatsächlich nachgucken, ob diese Artikel wirklich existieren. Bei manchen ist es dann aufgefallen, dass natürlich dann die Fälle, die dann auch irgendwie medial vielleicht aufgegriffen werden. Und insofern der Anreiz dafür, experimentelle Ergebnisse zum Beispiel zu erfinden, die dann spektakulär sind, weil wer kontrolliert schon, ob die Experimente wirklich gemacht wurden, ob diese experimentellen Ergebnisse wirklich rausgekommen sind, Wer kontrolliert das dann? Das aber zusammenzuschreiben, das dann entsprechend unterzubringen und so weiter, das sind alles Anreize, die da sind. Ich behaupte jetzt nicht, dass alle Artikel, die man findet, irgendwie fehlerhaft sind oder Betrug sind, aber der Anreiz ist da und es gibt halt immer wieder die Fälle, wo es eben wirklich auch dann Auswirkungen hat im Sinne von bei medizinischer Forschung zum Beispiel, wo medizinische Studien eben dann auch im Nachhinein versucht wurden, eben zu kontrollieren beziehungsweise eben deswegen auch mal zu reproduzieren und das einfach nicht möglich war. Und das kostet Milliarden Summen am Ende des Tages, dass dann rausgefunden wird, ja okay, gibt es, ist halt falsch, was ihr da irgendwie gezeigt habt. Und trotzdem ist es dann natürlich inzwischen in der Welt, es ist publiziert. Die Leute haben vielleicht auch deswegen ihre Drittmittel bekommen für das nächste Projekt und so weiter. Das Problem ist, es gibt ein Anreizsystem dafür zu lügen, um es mal ganz platt zu sagen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was Anreize führen dazu, dass es eben auch gemacht wird. Wie großflächig können wir halt gar nicht sagen. Wie gesagt, ich habe noch die Hoffnung und bin da optimistisch, dass das jetzt nicht die allermeisten Sachen betrifft, aber who knows, ja? Also wer weiß schon, was alles eben dann nicht tatsächlich mal im Labor dann auch getestet wurde, aber trotzdem veröffentlicht wurde.
Es ist ja zudem auch diese Wissenschaft steht ja unter dieser Vorstellung, dass ein bestimmter Zeitdruck produktiv sei. Und da meine ich jetzt gar nicht die Abgabefristen bei Journals oder Paper, wo ich denke, da bekommt man immer irgendwelchen Aufschub, beziehungsweise zieht es das ja eh, so wie ich das sehe, teilweise hin. Aber es ist eben dieser Zeitdruck, der sich auch in verschiedensten Weisen orientiert. Ich muss auf dieser Stelle vielleicht das Paper noch veröffentlicht haben, um eine Anschlussfinanzierung zu bekommen. Ebenso das, was du angesprochen hast mit der Konkurrenz. Ich habe auf meiner Leseliste einen Artikel bei Times Higher Education, ob Freundschaft in der Wissenschaft überhaupt möglich ist. Und ich finde dieses Spannungsverhältnis zwischen wir machen kooperative Forschung und am Schluss ist es dann doch aber kompetitiv, weil sich so eine Vorstellung eines Geniebegriffs extrem hartnäckig hält, führt auch dazu, dass diese besten Auslese aufgrund von scheinbar oder mir nicht ersichtlich klaren Kriterien, oh, jetzt habe ich einen Satz verloren, dass da eine Selbstbestätigung erzeugt wird. Leute schaffen es ja, Leute kommen ja durch, eben aber teilweise mit diesen Methoden, die du jetzt auch angesprochen hast, dass der Artikel vielleicht gar nicht publiziert wurde, die Studie gar nicht stimmt. Oder ähnliches.
Ja, also ehrlich gesagt, ich bin nicht so ein Fan davon, von diesem ganzen irgendwie die hier Genie oder was auch immer. Oder Also ehrlich gesagt, vielleicht ist das ja wieder nur meine Sicht, aber am Ende des Tages ist das ein Job, den wir machen. Und Wissenschaft baut aufeinander auf. Es ist halt, das sage ich meinen Studis in der Vorlesung halt auch immer, es ist nicht so, als wenn irgendwelche Leute sich in den Keller in einen dunklen Raum setzen und auch irgendwann macht's Pling und dann schreiben sie halt den ersten Hauptsatz der Thermodynamik auf. So funktioniert's nicht, sondern die Leute machen irgendwelche Experimente und das dann führt man das irgendwie zusammen mit vielleicht Sachen, die andere noch gemacht haben. Und irgendwie ergibt sich dann ein Bild und ja, dann gibt's vielleicht geniale Momente, sage ich jetzt mal, wo dann bestimmte Sachen rauskommen, also ich will jetzt auch einem Einstein nichts absprechen, dass er nicht genial ist, aber das sind Entwicklungen, die da stattgefunden haben, die dann auch am Ende zu genialen Momenten durchaus führen können bei bestimmten Leuten. Aber an vielen Stellen machen wir auch einfach unseren Job und arbeiten an Projekten und versuchen Dinge voranzuentwickeln und irgendwie so ein bisschen Bits und Pieces zu dem Wissen der Welt irgendwie hinzuzufügen. Und ich kann auch keine Prozentzahl sagen, wie viele Leute denn auf der Welt, die in der Wissenschaft arbeiten, wirklich dann solche Sprunginnovationen oder wie auch immer man das nennen möchte, dann erzeugen, dass man dieser ganzen Gruppe von WissenschaftlerInnen tatsächlich dieses Ding Genie zuordnen kann. Also ich bin da nicht so ein Fan von. Ich bin ja erstmal ein Fan davon zu sagen, es ist ein Job. Ja? Und wir machen unseren Job und wir versuchen es gut zu machen. Wir versuchen irgendwie uns Dinge zu entwickeln und es entwickelt sich halt. Und entwickeln heißt, es ist nicht einfach so ein Bumm-Moment, sondern es ist eine Arbeit und das sammelt sich dann an. So. Jetzt, du hast noch über was anderes gesprochen. Ich habe mich jetzt gerade auf das Genie-Ding fokussiert. Mhm. Was hattest du gerade noch gesprochen?
Nee, ich glaube schon, dass die zwei Punkte zusammenliefen, Kooperation und Konkurrenz.
Ah, nee, genau, das war mit den Freunden, das wollte ich noch sagen. Also gibt es Freundschaft in der Wissenschaft? Ja, ich sag, natürlich habe ich Freunde, aber es ist erstens natürlich so, und das habe ich auch ganz stark bei anderen würde ich jetzt behaupten, stärker erlebt als bei mir, dass man auch ein bisschen zurückhaltend ist, darüber zu sprechen, was man für Projektideen vielleicht hat. So mit der Angst, vielleicht nimmt er mir das weg, vielleicht will er dann selber seinen Antrag dazu schreiben und nimmt mir die Idee damit. Diese Angst habe ich schon auch erlebt. Ich würde jetzt behaupten, dass sie bei mir unberechtigt war, aber okay, das wird wahrscheinlich jeder von sich behaupten. Aber ich gehe jetzt nicht komplett hausieren mit allem, was ich so im Kopf habe, wo ich denke, das könnte man noch machen. Trotzdem würde ich sagen, Freundschaft ist möglich, ja. Aber das ist natürlich möglich, je mehr man in einer Situation ist, dass man nicht davon abhängig ist, vielleicht auch, dass meine nächste Stelle davon abhängt, was ich jetzt im Kopf habe. Also insofern, je mehr Sicherheit wieder die Leute auch haben, desto eher kann man da, denke ich auch, sich austauschen. Aber auch hier am Ende des Tages muss es irgendwo auf der menschlichen Ebene dann auch wieder passen. Natürlich, wenn man sich vertraut, dann kann man halt entsprechend natürlich über bestimmte Sachen auch reden, obwohl der andere vielleicht ein Konkurrent oder eine Konkurrentin in dem Feld ist. So, das ist, diese menschliche Ebene sollte man da nie außen vor lassen. Und jetzt kommen wir vielleicht wieder zum Thema, welcher Typus Mensch kommt denn da hoch? Welcher schafft es denn da durch? Naja, das sind halt sowieso schon von vornherein statistisch gesehen eher privilegierte Leute, die das schaffen. Fangen wir mal damit an. Und dann ist halt immer dieses Thema, ist es deine Bestenauslese? Oder wir haben es auch in diesem Artikel zur Academic Crisis List eine Verbliebenenauslese genannt, was den Leuten, die es schaffen, in Anführungsstrichen, nicht ihre Qualität absprechen soll. Aber es gibt einfach Rahmenbedingungen, die bestimmte Leute bevorzugen, die dort da durchkommen. Und das ist jetzt, wenn ich es mal unter dem Begriff Privileg nur zusammenfassen will, eben schon stark ausgeprägt. Und man sieht das einfach in den Statistiken im Vergleich zu Leuten, die eben First Gen sind, also aus Arbeiterfamilien zum Beispiel kommen, Migrationshintergrund, tatsächlich auch die marginalisierte Gruppe Frauen, die ja bei uns im Bereich Ingenieurswissenschaften noch weniger vertreten ist als in vielen anderen Bereichen und so. Also es gibt halt so viele Leute, die da eben nicht, und ich gehöre ja tendenziell zu der Gruppe, ja, ich bin ein weißer Mann, fangen wir damit an. Ich habe schon Vorteile, die, also Vorteile statistisch gesehen auf jeden Fall, die einfach da sind. Ich kann es nicht leugnen. Das ist nicht so, natürlich sagt jede Einzelperson sagt dann immer, ja, aber ich habe ja hart gearbeitet und ich habe mir das verdient. Und das stimmt ja irgendwo dann auch, ist ja auch okay. Aber es geht ja nicht darum, dass die Einzelperson, dass man der irgendwas absprechen möchte, sondern dass man einfach statistisch in dann meinetwegen wieder sozialwissenschaftlichen Studien, wenn das eben durchgeführt wird und ähnliches, sieht man einfach, das ist ein strukturelles Problem. Und insofern kann man der Einzelperson das nicht unbedingt oder nicht unbedingt Dinge absprechen, aber man sieht an der Gesamtheit, dass ein strukturelles Problem, eine strukturelle Benachteiligung eben da ist. Und die Leute, und um dem einen Schluss zu machen zu der Freundschaft, natürlich ist es dann schwieriger für solche Leute, sich dann meinetwegen, wie auch immer, jetzt zum Beispiel mir anzuvertrauen und sagen, hey, ich habe die und die Idee, und dann damit aber eine vielleicht berechtigte Angst haben, so, naja, der hat bessere Chancen, dass das durchkommt als ich. Soll ich mit dem wirklich darüber reden? So, und das ist eben nicht eine gute Voraussetzung für Freundschaft, einfach, muss man so sagen.
Ja. Und dann nochmal Literatur reinwerfend, die ganzen Science and Technology Studies zeigen in einer ziemlichen zeitlichen Tiefe auf, wie sehr Denkprozesse von Kollektiven abhängen, die sowohl diesen Geniebegriff, über den wir gerade gesprochen haben, aushöhlen, als auch eben zeigen, dass es stabile menschliche Strukturen braucht, um über irgendwas nachzudenken. Da geht's bei Ludwig Fleck jetzt nicht zwingend los, aber das ist ein gutes Beispiel, aber auch die Forschung von Karin Knorr-Zettiner zu den, gerade auch im Naturwissenschaftsbereich oder Bruno Latour, zeigen, dass es das Wissen und Wissenschaft sich eben in Austauschprozessen entwickelt und dafür braucht es Strukturen, die das jetzige System nicht zwangsläufig hergibt oder aushöhlt, um das so zu sagen.
Ja, das sind ja wieder zwei Ebenen, über die wir sprechen. Das einmal ist die, sind Strukturen, sind ist Austausch. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Jeder, der in der Wissenschaft ist und irgendwie mit anderen vielleicht doch mal über das eigene Thema redet, kriegt dann doch immer noch einen anderen Input, eine andere Sicht. Man ist selber meistens so tief irgendwie da drin und irgendwelchen kleinen Fitzelproblemen hat man irgendwie damit zu kämpfen und so. Und dann, wenn man mit anderen spricht, dann merkt man halt ganz schnell, dass sie noch eine andere Perspektive haben und sagen, ah, okay, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das ist interessant. Das hilft ja total, irgendwie die eigene Perspektive da auch zu ändern. Das ist einmal die sowieso Kommunikation mit anderen Leuten, je mehr oder je länger man mit anderen zusammenarbeitet, das muss ja nicht immer im gleichen Fachgebiet oder an der gleichen Uni sein, sondern wenn man schon sich auch austauschen kann mit den gleichen Leuten, eine gewisse Community hat, die auch eben entsprechend mit der dann sich austauscht, da ist es ja schon relativ hilfreich, dass man dann diese Strukturen da auch aufbauen kann und dass die Leute eben nicht rausfallen aufgrund von zum Beispiel wieder Arbeitsverträgen, sondern dass man die auch länger längerfristig bei Konferenzen immer mal wieder trifft oder so. Das andere ist aber die natürlich auch das Thema, wie wird die Wissenschaft finanziert oder das Projekt finanziert, was man gerade hat, und welche Projekte werden denn gefördert? Also so, in, ich glaube, wieder in meinem Feld sind so die Bell Labs, die da irgendwie so das Ideal bilden, wobei ich mich jetzt, ich habe mich in der super Tiefe damit beschäftigt, aber die Bell Labs sind halt so, wo der, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber zum Beispiel der Laser entwickelt wurde. Also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen kompletten Quatsch, aber sowas in die Richtung, ja. Das sind aber Sachen oder Strukturen dort gewesen, die eben nicht immer auf kurzfristige Themen und kurzfristige Ergebnisse abzielten. Ich weiß nicht, wie so Förderprogramme in eurem Bereich aussehen. Bei uns ist dann halt schon gerne der politische Wille da, okay, jetzt muss CO2-Reduktion ist jetzt die Überschrift für diesen Bereich, wo Proposals geschrieben werden können. Und dann denken wir uns halt irgendwas aus, was zu CO2-Reduktion passt. Ist auch ein langfristig wichtiges Thema. Aber es gibt auch in diesem Bereich dann immer wieder so Themen, wo gesagt wird, so jetzt soll irgendwie Carbon Capture gemacht werden. Dann wird 5 Jahre irgendwie Carbon Capture gemacht und alle machen dann Carbon Capturing. Und nach 5 Jahren wird gesagt, naja, eigentlich hat es nicht so viel gebracht, machen wir lieber was anderes. Und das ist eben keine langfristige Entwicklung von Dingen, die da eben stattfinden kann, aufgrund dieser durchaus auch politisch gewollten Förderrichtung, sage ich jetzt mal, auf die sich natürlich alle ausrichten, weil wir sind von den Drittmitteln abhängig. Wir können eben nicht, oder wir könnten natürlich auch nur mit dem, was wir über die Uni finanziert machen, eben entsprechend unsere Arbeit machen, aber man muss realistisch eben auch sehen, es gibt halt gerade solche experimentellen Fächer wie bei uns in den Ingenieurwissenschaften, die sind halt extrem teuer. Und die Uni kann das am Ende gar nicht alles finanzieren, so wie es im Moment ist, zumindest kann sie das nicht finanzieren. Wenn ich euch erzähle, dass wir halt Messtechniken haben, die 130.000 Euro kosten, dann muss erstens das Geld dafür irgendwo herkommen, wo auch immer das jetzt herkommt, so. Aber das sind halt Sachen, die müssen dann auch gewartet werden und so weiter. Das ist halt ziemlich teuer. Das kann die Uni natürlich nicht selber mal eben stemmen, so wie es im Moment ist. Ja? Und insofern sind wir halt von Drittmitteln abhängig und müssen dann auch so ein bisschen mit dem, naja, nennen wir es mal Zeitgeist gehen jeweils, uns da anzupassen an diese Themen. Aber es sind halt dann nicht immer langfristige Tendenzen möglich oder Forschungsrichtungen möglich oder wirklich langfristige Entwicklungen möglich, wenn dann eben auch die Leute entsprechend nach 3, nach 6 Jahren wieder weg sind und so weiter. Ja. Es sind einmal Fördermittel, die eben entsprechend für so hippe Themen rausgehauen werden, und es sind Leute, die dann Know-how aufbauen, dann aber auch schnell wieder weg sind. Und das ist halt problematisch dafür.
Wir haben jetzt viel über den Ist-Zustand gesprochen und würden jetzt zum Schluss noch ein bisschen auf Zukunft und Wunschvorstellungen gehen. Du hast am Anfang schon gesagt, dass es kommunikationsmäßig diese Novelle jetzt beispielsweise ein Desaster war. Wie müsste denn die Kommunikation zwischen Politik und den Betroffenen stattfinden? Wie könnte sie verbessert werden? Welche Chancen siehst du da?
Also ich sehe Chancen in dem Sinne, dass ja auch dieses Treffen zum Beispiel, was auch immer man jetzt davon hält, aber das im BMBF, dass das ja relativ kurzfristig eben jetzt auch stattgefunden hat, dass da eben verschiedenste Gruppen gehört wurden zu diesen Themen. Ich denke, das ist schon sinnvoll, wie gesagt, was auch immer dann dabei rauskommt oder was die Leute für Schlüsse daraus ziehen, ist ja noch eine andere Frage. Aber gerade wenn es halt so um solche wirklich, also essentiellen Dinge, wie gesagt, das Wisszeit-VG ist einfach das essentiellste Bundesgesetz in diesem Bereich, ja. Und das wird jetzt überarbeitet, und ich hoffe, dass eben so ähnlich, wie es jetzt zumindest danach, nach der Herausgabe dieses Vorschlags für die Novelle eben dann stattgefunden hat, dass eben doch verschiedene Leute gehört werden und auch durchaus von EinzelpolitikerInnen dann angesprochen werden, ob sie sich dazu äußern oder ob die Leute sich dazu äußern wollen und ähnliches. Das sind schon Wege, die da gegangen werden, die nach diesem Desaster aus meiner Sicht, die da stattgefunden haben, die besser sind. Und ich hoffe, dass das auch durchaus dabei bleibt, dass diese Art von Austausch stattfindet. Auch dabei muss man natürlich immer sagen, es sind trotzdem immer Stimmen, also es sind dann immer ähnliche Stimmen, die natürlich auch gehört werden. Es gibt bestimmt Leute, und da zähle ich vielleicht bis zu gewissem Maße auch dazu, deswegen bin ich vielleicht auch hier, die eben sich stärker dazu äußern und dann eben vielleicht mit ihrer Meinung auch stärker gehört werden. Und ich denke, auch wir sollten mit unserer Verantwortung da vernünftig umgehen und gucken, dass wir jetzt nicht so sehr unsere eigene Meinung da durchdrücken, sondern auch sehen, was vielleicht gefühlt zumindest das ein Gros der Community dazu sagt. Insofern müssten auch wir als, wenn man es mal so nennen möchte, Lobbyisten aus der Wissenschaft für die Wissenschaft, müssen auch verantwortlich damit umgehen, und ich hoffe, dass aber auch die politische Seite dabei weiterhin zuhört und auch den Willen hat, zumindest Aspekte aufzunehmen. Was alles umsetzbar ist, ist dann halt am Ende immer noch die Frage. Aber zumindest der Austausch, der ist halt schon, glaube ich, wichtig. Und im Moment scheint eine Phase da zu sein, wo der Willen auch auf der politischen Seite schon da ist, diesen Austausch eben auch mit den Leuten zu nehmen oder in den Austausch reinzugehen mit den Leuten, die eben davon betroffen sind.
Mhm. Damit zusammenhängt, aber vielleicht nochmal zum leicht anderen Aspekt einschließend, hängt auch die Frage zusammen, wie kann erfolgreicher Protest aussehen oder wie müsste der Protest auch, den wir jetzt am Anfang gesehen haben seit der Novellierung, sich organisieren oder ins Gespräch kommen und mit wem?
Naja, die Frage ist halt, das ist halt ein böses Wort. Dieses Thema Lobbyismus ist ein böses Wort, ne? Weil wir das alle irgendwie eher mit irgendwie bösen Industrien und mit was auch immer dann assoziieren. Aber es ist am Ende, brauchen die befristeten Wissenschaftlerinnen eine Lobby. Jetzt ist halt die Frage, wer es macht. Es gibt Leute, die, oder es gibt auch Gruppierungen, Gewerkschaften oder ähnliches, die da entsprechend sich engagieren. Und das ist auch wichtig und gut, dass sie es machen. Die Frage ist da, ob sie dann wirklich alle vertreten, also im Sinne von, ob sich alle vertreten fühlen, nicht ob die nicht versuchen, es zu machen, sondern ob sich alle davon vertreten fühlen. Es gibt halt mehrere Gruppen, die das machen. Und ich denke, es gibt immer mal wieder Aktionen, wie jetzt meinetwegen eine Demonstration vor dem BMBF, ja, das hat irgendwie Auswirkungen, das kam dann auch in die Tagesschau. Das ist wichtig, dass es eben auch nicht nur in so dieser eigenen Bubble immer stattfindet alles, sondern dass es eben auch dadurch eine andere Aufmerksamkeit kriegt. Aber am Ende des Tages ist das, was wichtig ist, dass an der Gesetzgebung teilgenommen wird, sage ich jetzt mal. Und das findet über eine gewisse Lobbyarbeit sozusagen statt. Und jetzt ist halt die Frage, wie schafft man das dort, das gut zu vertreten? Und ich denke, wir haben eben mit den InitiatorInnen von Ich bin Hanna halt schon auch Leute, die sich da sehr stark engagieren. Der GEW zum Beispiel, die sich stark da ihre Zeit auch reinpacken und auch offen damit umgehen und auch versuchen, immer wieder Gremien und oder Plattformen zu schaffen, auf denen diskutiert wird. Mhm. Das ist alles schon sehr hilfreich und ich glaube, oder mein Gefühl ist zumindest, dass es stärker strukturiert ist als in der Vergangenheit, auch jetzt schon. Vielleicht wird das jetzt sogar noch mehr in irgendeiner Art und Weise, aber die Strukturierung oder dass halt bestimmte Leute da stärker äußern zu, nach außen hin, aber auch denen durchaus auch mehr zugehört wird, das ist schon eine positive Entwicklung. Mit all dem, wo ich halt, wie gesagt, auch sage, dass wir müssen schon oder alle müssen mit der Verantwortung dann auch vernünftig umgehen, dass sie versuchen, eben auch dort, ja, eben die Community wirklich auch zu vertreten. Das ist ja bei Lobbyismus immer so ein bisschen ein Problem. Ich sehe jetzt gerade nicht, dass jemand das nicht macht. Das will ich damit nicht sagen. Mhm. Ich will nur sagen, dass es schon eine Verantwortung gibt. Und gerade jetzt in der Phase sieht man ja so doch sehr viele Stimmen in dieser ganzen Ich bin Hanna-Bewegung, die sehr unterschiedlich sind. Und da muss man schon sehr sensitiv auch mit umgehen und auch was die Leute dann einbringen als Argumente und wie man selber damit umgeht, wie man die eigene Meinung da auch bildet und wie man sie vertritt dann nach außen.
Ja, kommen wir dann zu unserer Abschlussfrage. Lutz, wie wird die Hochschullandschaft in 10 Jahren aussehen?
Die Hochschullandschaft an sich, denke ich, ist so ein großer Tanker, der nicht sehr schnell sich verändert. Ich hoffe, dass in 10 Jahren dieses Wisszeit-VG in einer neuen Form komplett gültig ist, sagen wir es mal so. Das wird ja schon angedeutet, dass es vielleicht Übergangsphasen gibt. Und wenn wir jetzt über 20 oder 2023 plus 10 reden, naja, ich hoffe mal, dass in 10 Jahren 2033 dann irgendwie das auch umgesetzt ist. Und dann ist die große Frage, und da bin ich gespannt, wie sich die, insbesondere am Ende die Hochschulen dazu positioniert haben, andere Personalstrukturen zu schaffen. Und ich denke, es gibt wahrscheinlich von ultrakonservativ in den Leitungen und mit Händen und Füßen sich wehrend gegen neue Personalstrukturen bis hin zu, ja, wir wollen was machen und dann mal schauen, wie wir es umsetzen. Ja, also nehme ich mal meine Universität, wir haben jetzt noch ein relativ frisches Präsidium bei uns. Ich sehe da schon viel wieder Aufnahme des Themas durchaus und auch ein Willen, dass da Personalstrukturen geändert werden. Am Ende des Tages stellt sich bei den Hochschulen immer die Frage, wie sollen sie es finanzieren? Was für Resultate kommen daraus? Sind es am Ende mehr unbefristete Stellen, aber insgesamt weniger wissenschaftliche Mitarbeiterinnen? Sind wir damit glücklicher? Mal sehen. Ich bin gespannt, welche Auswirkungen dieses Gesetz haben wird und wie Bund, Länder, Hochschulen damit umgehen. Was die gesamte Hochschullandschaft angeht, naja, Ich habe schon das Gefühl, dass auch Aspekte, die in dieser Academic Crisis List genannt werden, gesehen werden. Und nehmen wir jetzt mal das Publikationswesen, dass dieses ganze Thema Open Access schon sehr stark in den Fokus rückt. Wenn wir über Daten reden und weil wir auch ein bisschen zu eventuell gefälschten Daten und ähnliche Sachen, ich denke, das ganze Thema Forschungsdatenmanagement ist etwas, was sehr stark wachsen wird, in den nächsten 10 Jahren immer wichtiger wird. Und ich hoffe, dass auch die Ressourcen dafür entsprechend bereitgestellt werden. Also es gibt viele der Dinge, die auf der Liste sind, sind irgendwie in Bewegung bis hin zum Thema der Wichtigkeit von Wissenschaftskommunikation. Und ich glaube, dass in 10 Jahren da in allen Bereichen ein bisschen sich was entwickelt hat. Aber wir werden jetzt keine komplett andere Welt sehen, denke ich mal, in 10 Jahren, was die Unis angeht. Mhm. Das wird immer noch ein kompetitives Verfahren sein. Alles von Drittmitteln überstellen und was auch immer. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Maß ja auch okay. Am Ende geht es immer um Geld und da die Unis nicht viel mehr Geld haben werden in 10 Jahren, als sie es heute haben, wird wahrscheinlich die Landschaft noch relativ ähnlich aussehen und ich hoffe zumindest an bestimmten Punkten ein bisschen besser und nicht schlimmer. Das wäre meine Hoffnung.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, gerne.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob. Gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.